habe von meiner kleinen Tochter Laura eine große Pulsuhr geschenkt gekriegt. Ungefähr so groß gefühlte. Und da laufe ich dann immer mit durch Finnhorst und dann seht ihr da eine Frau, die immer darauf rumtippt und versucht, alle Funktionen aufzurufen. Und dann kam gestern, und ich bin dann so vor mich hingegangen, so gemütlicher Spaziergang, Puls immer geguckt, 82 ungefähr. Und dann kamen da zwei große Hunde an und mit Masse Fleisch und die rannten also nicht zu mir, die haben gespielt, aber kamen mit Speed an und dann habe ich gedacht, guck ich doch mal auf Pulsuhr, ob der Puls hochgeht, da war der Puls 100. Das nächste Mal bringe ich den Brustgurt mit und die Pulsuhr, wenn ich hier anfange. Mal sehen, wie da der Puls ist. Ja, erstmal herzlich willkommen. Jetzt habe ich gelernt, Judith, nicht Judith Seru, sondern Judith, genau, ist erstmal beim Frauenfrühstück. Herzlich willkommen. Und wir haben auch Besuch, das ist schön. Und dann hat Winnie kurz bei mir am Frühstückstisch gesessen und da hat Winnie gesagt, ihr Name heißt Traube. Ist richtig, Winnie? Deswegen ist das heute für dich die Andacht. Weil die hat nämlich mit meinem Thema zu tun. Wir sind ja jetzt im Sommer angekommen und ich möchte ein Sommerlied singen. Als Bildsprache. Möchte ein Bild uns malen von einem Weinberg in der Provence. Ich war noch nicht da, ich war in Südfrankreich, in La Rochelle. Kenne Gebiete mit riesigen, vielen Weinbergen nicht so. Aber dieses Bild ist so schön. Und die Bibel sagt auch, das ist das Lied vom Weinberg. Der Weinberg war ursprünglich ein Stück Land, den ein Weingärtner gekauft hat. Und er hat die Steine entfernt, er hat den Boden gerochen und probiert und geschmeckt und hat ein Aroma da drin gefunden, weil er weiß, dieses Aroma wird in die Traube reingehen. Hat es für gut befunden. Er hat dieses Stück Land entsteint und hat ausgesuchteste Weinbergpflanzen gesucht und auch gefunden und angepflanzt. Die Bibel sagt von Jesus, er ist der wahre ausgesuchte, choicest steht im englischen Weinberg. Das ist das erste Bild von Gott dem Vater, der einen Weinberg gepflanzt hat. Das lesen wir dann auch noch. Und um diesen Weinberg rum ist eine Mauer, damit die Tiere des Feldes und die wilden Tiere, die unreinen Tiere, die Säue, die den Weinberg verwüsten können, nicht hineinkommen. Und es ist ein Weinberg, wo genug Sonne ist und auch genug Regen ist, damit die Trauben süß werden, damit es gelingt, mit genug Wasser da ist. Und davon wollen wir heute lesen. Aber ich habe es vergessen, ich wollte auch noch mal beten vorher. Jesus, du sagst, ohne dich können wir nichts tun. Ohne dich können wir nicht hören und nicht reden. Auf jeden Fall nichts, was dein Reich angeht, was deine Person angeht. Und so kommen wir zu dir, kommen wir mit meinen Schwestern und wir bitten dich, gib uns von dir deine Sicht, öffne uns die Augen über deine Wirklichkeit, wie wunderbar du zu uns bist, wie ausgesucht und herrlich, was für ein gutes, fantastisches Werk der Vater der Weinberg, der Weingärtner tut, und auch der Heilige Geist in uns. Danke für so schöne romantische Bilder, die du uns gegeben hast. Du hast das überhaupt erfunden, Herr. Alles Schöne, alles Gute und alle Romantik. Alles, was unser Herz berührt, damit wir zu dir hingezogen werden. Amen. Das erste Bild finden wir in Jesaja 5. Wenn wir heute vom Weinberg reden, und das Bild wird sich auch noch entfalten, worauf ich eigentlich hinaus will, geht es mir heute um gute Früchte. Es geht mir nicht so sehr um Problematiken, um Ärger, der im Weinberg entstehen kann. Da wollen wir heute nicht hingucken, sondern die guten Früchte und die Reife der Trauben, die wollen wir uns heute angucken. Und dann sehen wir mal das erste Bild in Jesaja 5,1. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen. Ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Bis dahin möchte ich lesen. Hier bestätigt das. Gott ist der Weingärtner. Er hat diesen Garten angelegt. Der ausgesuchte Weinstock, an dem wir die Reben dranhängen, ist Jesus Christus. Eine edle Pflanzung. Und da wollen wir nochmal gucken, nämlich mit dem zweiten Bild. Jetzt haben wir den groben Überblick. Jetzt gehen wir ein bisschen dichter ran, gehen in den Weinberg hinein und gucken in Johannes 15. Dort finden wir den wahren Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt gehe ich zu Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Zwei Aspekte, die Gott hervorbringen will in uns, dadurch, dass wir an Jesus dranbleiben, ist viel Frucht und Jüngerschaft. So ist mein Thema auch heute Traubenreife im Weinberg. Das sind wir. Wir sind die Trauben, die Reben, die sind an Jesus Christus dran. Und wir werden uns Aspekte des Fruchtbringens und der Jüngerschaft angucken, wie in Vers 8 steht, anhand von Frauen, wo wir das so schön erkennen können, wie sie im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, wo sie an Jesus dran sind, reifen. Die Traubenreife im Weinberg, am Weinstock, werden wir als erstes sehen in der Apostelgeschichte 16. Dort ist eine neue Rebe am Weinstock entstanden. Der Weinstock hat eine neue Rebe hervorgebracht. Das ist die Lydia. Apostelgeschichte 16. Und wir schauen aus und gucken nach Frucht und gucken nach Jüngerschaft. Das sind wir. Das sind die Frauen, die sich in unserer Mitte finden. Frauen, die Jesus gerade kennengelernt haben. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Hier haben wir eine neue Rebe am Weinstock. Wir wollen gucken, was bringt sie für Frucht hervor in diesem Reifestadium und wo finden wir dort Jüngerschaft? Aber zuerst mal müssen wir sagen, der Name Jesus ist hier nicht erwähnt, aber es geht um Jesus Christus. Die hörte zu dem, was Paulus sagte, sie hatte Acht drauf und ihr tat der Herr das Herz auf. Das wünsche ich uns heute Morgen auch hier. Wer Jesus noch nicht kennt, wer noch nie gehört hat, dass Gott die Menschheit zu sich zurückbringen wollte, seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, der für uns und unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat, was wir eigentlich bezahlen müssen. Gott sagt nämlich, der Sünde sollt ist der Tod, das hat sein Sohn Jesus Christus getragen. Wenn wir das im Glauben annehmen, und das war eine gottesfürchtige Frau, und trotzdem hat sie durch die Predigt des Paulus erkannt, dass sie Jesus Christus braucht, dass sie Schuld hat und dass Gott ihre Schuld bezahlt hat. Am Kreuz, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Das hat diese Frau angenommen. Dem hat sie zugehört. Da hat sie ihr Herz geöffnet und sie hat das angenommen. Sie sagt zu Paulus, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, das ist Jesus Christus. Was typisch ist für neu bekehrte Menschen oder auch diese Frau, wenn sie ins Reich Gottes kommen, wenn sie an Jesus Christus glauben, hat es etwas zu bedeuten, dass der Name Jesus hier noch nicht vorkommt? Weil wenn jemand neu zu Jesus kommt, für den sind erstmal Geschwister wichtig. Die sie zum Glauben geführt haben, die Menschen, die ihnen Gott nahegebracht haben, auf die sind sie erstmal mehr fixiert. Sie brauchen Geschwister, weil ihre Beziehung zu Jesus noch nicht so fest ist. Sie kennen Jesus noch nicht und sie brauchen Geschwister, die ihnen erklären, so und so geht das mit Gott oder so kannst du beten, so kannst du Gott suchen, er wird dir antworten. Sie brauchen Geschwister, um viel Ermutigung zu bekommen, dran zu bleiben. Das ist erstmal das Wichtigste. Und das geschieht hier auch. Sie bringt Frucht hervor, indem sie Schritte tut. Das ist ihre Frucht. Sie hat gesagt, ich will das annehmen, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ich will zu Gott zurückkommen. Er kennt das an und mein Schritt ist, ich bekenne das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich lasse mich taufen. Das ist eine Frucht, die sie hervorbringt. Eine weitere Frucht, die sie hervorbringt, als gerade gläubig gewordener Mensch, ist, dass sie Hunger und Durst nach Gemeinschaft hat. Das ist gut. Denn wir müssen diese junge Pflanze, die da aus dem Erdreich hervorgekommen ist, die müssen wir pflegen. Wir müssen sie gießen und sie muss an die Sonne, sie muss gehegt und gepflegt werden. Die Jüngerschaft, das, was sie tut, ist, sie bietet an, kommt zu mir ins Haus, sie bittet die Leute zu sich, damit sie dranbleibt. Das spürt sie innerlich. Ich brauche Menschen, die mir Gott weiter nahe bringen, solange bis ihre Beziehung zu Jesus auf ein Fundament gestellt ist, was hält und was für sie im Alltag tragbar ist. Und so kommen Paulus und die Jünger, die mit sind, kommen zu ihr ins Haus und helfen ihr, dass sie dranbleiben kann. Natürlich betet sie und Gott wird sie behüten und ihr auch antworten. Aber Menschen sind wichtig, wenn man Jesus gerade kennengelernt hat und die Gemeinde. Und Paulus ist hier ein Bild für die Gemeinde, für die Menschen, wo man von Gott hört und das Wort Gottes ausgeteilt wird. Das ist die Lydia. Die Trauben reifen weiter und wir wollen uns als nächstes angucken Maria und Martha in Lukas 10, 38. Ein weiterer Aspekt der Traubenreife, 10, 38. Eine schöne Geschichte, sie wird oft gelesen, aber wir wollen sie mal ein bisschen unter anderem Aspekt sehen. Ab 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das sind zwei Reben am Weinstock, die dran geblieben sind an Jesus. Und hier wird auch Jesus erwähnt, das erste Mal. Und zwar haben sie Gemeinschaft mit Jesus Christus zu Hause. Und das ist wichtig. Wenn wir zu Jesus kommen und an ihm bleiben, dann müssen wir als erstes lernen, mit Jesus zu Hause zu leben, da wo wir sind. Wir können auch dienen, aber zu Hause, wo wir sind, wie wir sind, ist es wichtig, dass Jesus mit drin ist. Und Jesus ist mit drin. Er ist hier bei Maria und Martha. Sie haben eine Beziehung zu Jesus, sie reden mit ihm. Sie dienen ihm auch. Was im Weinstock auch drin vorkommt oder was der Weingärtner zu tun hat, ist Beschneidung und das Reinigen der Früchte. Und dieser Aspekt, der ist hier sehr schön zu sehen. Maria und Martha dienen beide. Ich finde es gut, dass bei Martha der praktische Dienst, dass es dem Heiligen Geist wichtig war, dass der praktische Dienst von Martha mehrfach erwähnt wird in der Bibel. Das ist so wichtig. Wenn wir sonntags zum Cinemax gehen, dort haben wir Jörg, wir haben andere Brüder, die die Gabe des Lehrens haben. Gott hat ihnen die Lehrgabe gegeben. Wenn wir keine Brüder und Schwestern hätten, die die Dienstgaben haben, dann würden wir nach dem Cinemax alle nach Hause gehen. Es würde keiner ins Café gehen und einen Kaffee trinken und ein Essen essen. Wir hätten wahrscheinlich das Gesundheitsamt hier, wenn wir nicht eine Schwester hätten, die uns immer die Handtücher wäscht hier in der Gemeinde, weil wir dauernd dreckige Handtücher hängen hätten. Und so muss alles zusammenkommen. Auch hier beim Frauenfrühstück. Wir haben Geschwister, Frauen, die haben die Gabe des Dekorierens. Dann hat Gott Geschwister berufen, das Wort auszulegen. Und wir hoffen auch, dass da noch mehr Schwestern auch dazukommen. Wir haben Schwestern, die haben die Gabe, in der Küche zu helfen. Wir haben Schwestern, die haben die Gabe, in der Anbetung hineinzuleiten. Und wir brauchen alle. Das ist ganz wichtig. Sonst fehlen ganz viele Aspekte. Und das ist, wenn wir die Frucht ansehen, die der Heilige Geist in uns hervorbringt, dann sind das einmal Früchte des Geistes, was unseren Charakter angeht, und es sind aber auch Werke. Werke, die er hervorbringt. Wir haben Werke und Früchte des Geistes und auf der anderen Seite haben wir Jüngerschaft. Beides ist wichtig. Können nicht nur Werke hervorgebracht werden und Früchte des Geistes. Der andere Bereich ist die Kommunikation mit Jesus. Wenn Gott nur Früchte in uns hervorbringen will, ohne dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, dann so ist Gottes Charakter nicht. Er bringt immer beides hervor. Aber wir gucken mal bei Maria und Martha. Also, es muss zu Hause anfangen. Jesus muss zu Hause mit im Alltag drin sein. Wenn wir in den Dienst eintreten, und das sind hier Maria und Martha, fängt Gott an und hilft uns, dass Aspekte unseres Dienstes bearbeitet, beschnitten und gereinigt werden. Was ist das hier bei Martha? Martha braucht eine Veränderung. Und zwar braucht sie eine Veränderung auf dem Gebiet. Moment. Was haben wir hier? Finde ich nicht. Sie braucht Veränderung auf dem Gebiet Dienen und Vergleichen. Dienen und beschweren. Sie kann Maria nicht das tun lassen, was sie tun soll. Es ist ein Misstrauen da, dass der andere vielleicht mehr Aufmerksamkeit von Jesus bekommt als die andere Schwester hier. Und Jesus auch zu Hause, gerade wenn wir zu Hause sind oder zu Hause anfangen, muss Gott uns ein Wort der Ermutigung des Lebens und der Korrektur geben, damit wir dienen, wie es Gott gefällt, und auch in diesem Bereich der Jüngerschaft und der Beziehung zu Jesus zum Ziel kommen. So, jetzt muss ich mal eine kleine Pause machen, gucken, wo das hier ist. Wo habe ich denn das hier? Mal machen sollt, ihr dürft Gabi und Süster ansprechen. Wenn ihr euch mal vorbereiten wollt, dann müsst ihr euch mit meinen älteren Schwestern besprechen. Okay, in Maria und Martha, in ihrem Stadium der Reife, sehen wir, dass sie nicht nur eine Beziehung zu Jesus haben, wenn sie zum Gottesdienst gehen, zur Bibelstunde gehen oder zum Hauskreis gehen, sondern Jesus muss zu Hause mittendrin sein. Das Gespräch mit Jesus muss da sein. Ich muss mit Jesus, wenn ich einen Dienst habe, muss ich ihn mit ihm besprechen. Jesus, ist das gut, wie ich das mache? Was kann ich ändern? Auch die Gewissheit, oh danke, es gefällt dir, was ich mache. Wenn wir uns Jesus nahen, Jesus sagt dir, ja, das ist gut, was du machst. Wow, ich bin begeistert von dir. Wir nahen uns nicht nur Gott, damit er uns korrigiert, sondern wir nahen uns Gott, damit er uns ermutigt, damit wir weitergehen, damit er Neues in uns schaffen kann. Und das fängt zu Hause an. Wir beten im Gottesdienst auch, wir beten in der Bibelstunde hinterher oder wann wir uns treffen zum Beten. Aber zu Hause muss dieses Gespräch mit Jesus da sein. Die Traubenreife geht weiter. Wir gucken uns weitere Aspekte an. Und gucken das nächste Mal in Lukas 8. Bei Luther ist die Überschrift die Jüngeren Jesu. Ab 1. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und die 12 waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Schusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihn dienten mit ihrer Habe. Das finde ich klasse. Hier sind die Frauen schon aus ihrem Haus, aus ihrem Zuhause raus. Es sind Frauen, die Zutrauen zu Jesus Christus gefunden haben, die Sündenvergebung erhalten haben, die gesund geworden sind, an denen er ein Heil und eine Erlösung getan hat und die gesagt haben, Jesus, wir bleiben an dir dran. Du bist der Messias, wir folgen dir nach. Und sie ziehen mit und gehen mit Jesus mit, auch wenn es unbequem wird im Leben. Sie sind in einem, ja, sie haben einen Aspekt der Reife schon verstanden, dass sie bei Jesus bleiben, wenn es unbequem wird. Sie ziehen Jesus nach. Gott kann sie in Umstände schicken, die er aussucht. Er kann sie an Orte schicken, die er aussucht, um mit Menschen zusammenbringen. Sie sind schon teamfähig geworden. Sie haben ein Ja dafür gefunden, dass sie auch mit Brüdern zusammenarbeiten und haben ihren Platz gefunden. Wir finden hier, dass sie die Gabe des Gebens haben. In 3 steht, und dienten ihnen mit ihrer Habe. Sie haben nicht nur Jesus mit ihrer Habe gedient, sondern auch den Jüngern. Das finde ich auch so schön. Ihr Verständnis von Dienen und von Nachfolge geht zu den Brüdern und Schwestern auch hin. Die Welt dreht sich nicht mehr um sie selber, sondern ihr Herz geht aus zu den Menschen, zu denen Jesus Herz ausgeht. Das finde ich so schön. Sie sind unterwegs mit Jesus in ihrem Alltag, in die Bereiche, wo Jesus sie einsetzen will. Sie haben schon eine Menge davon verstanden und konnten beobachten durch die Jahre, aha, so geht Jesus mit dem Menschen um, aha, das sagt er zu Menschen, die beschwert sind. So betet Jesus in der Stille, wenn er beim Vater ist. Sie haben Jesus eine Zeit lang beobachtet und sind mit ihm unterwegs. Die Trauben sind größer geworden und sie sind gereift an der Rebe und im Weinberg. Jesus freut sich daran, sein Herz hängt mit ganzer Kraft an dieser Pflanzung. Ein Aspekt, den habe ich doch auf dem Herzen, was Probleme im Weinberg angeht, aber nur diese eine Sache. Und zwar kann es manchmal vorkommen, dass die Mauer Lücken hat, dass die Mauer kaputt ist und dass die Säue, wir finden dieses Bild im Psalm 80, dass die Säue in den Weinberg eindringen können und die Säue, wilden Säue, die Zerstörung anrichten, sind ein Bild für die Unreinheit, die von außerhalb in das Leben eines Gläubigen eindringt. Und nur für diesen Aspekt, da möchte ich euch bitten, passt auf die Mauer auf. Die Mauer ist das Tor zur Außen, also das Tor zur Welt, wo wir Kontakte mit der Welt haben, wo unsere Gedanken ausgehen, die weltlichen Wege zu gehen. Und dort draußen sind die Säue, die unreinen Dinge des Lebens, die Verwüstung im Weinberg Gottes anrichten wollen. Das ist dieser eine Aspekt, den ich erwähnen möchte. Die Früchte werden farbiger, blauer oder helle Trauben. Sie werden größer und wir gucken uns mal ein weiteres Stadium der Reife an. Das nächste Stadium der Reife finden wir nochmal bei Maria und Martha, aber dieses Mal in Johannes 12. Da stehen so schöne Sachen über Maria und Martha drin. Und wir können die Traubenreife erkennen. Johannes 12. Eins. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Martha ist wieder dabei. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ist auch wieder mit dabei, ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Aber das Haus wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, wurde erfüllt vom Duft des Öls. Und dann meckert Judas darüber, dass Maria das Öl verschwendet und Jesus gibt eine Antwort darauf und sagt, da sprach Jesus Vers 7, lass ihn Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Maria und Martha sind immer noch dabei. Sie sind am Weinstock dran geblieben und Reife folgt. Was hat sich denn so verändert bei Maria und Martha? Maria und Martha sind ein ganz schönes Stück Weg gegangen und haben inzwischen Jesus in den Krisen ihres Lebens und ihrer Verwandtschaft erlebt. Sie haben erlebt, dass die Liebe Jesu tragfähig ist im Angesicht des Todes von dem Bruder, im Angesicht von tödlicher Krankheit. Sie haben den Tod gesehen, sie haben das Leben gesehen. Sie haben gehört und gesehen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Das ist ganz fest verankert. Ihre Wurzeln sind tief geworden. Ihr Dienst hat sich auch verändert. Wenn da der einfache Satz steht, Maria diente ihm, so geht für mich ein Frieden davon aus. Sie hat inzwischen akzeptiert, dass Gott ihr nun mal praktische Gaben gegeben hat. Martha. Gott hat Martha praktische Gaben gegeben. Und weil sie das akzeptiert hat und ihren Platz angenommen hat, kann Jesus sich entspannen. Denn es ist 6 Tage vor Passa. Maria und Martha wissen noch nicht, was das bedeutet. Aber Jesus wird in 6 Tagen ans Kreuz gehen. So kann Jesus sich entspannen, als er an den Tisch und zum Essen kommt zu Maria und Martha. Wie kostbar ist das für Jesus, dass er dort einen Platz gefunden hat, wo sie essen und trinken können, wo Lazarus mit am Tisch sitzt, denn das sind doch seine Freunde. Maria ist die Freundin von Jesus und Martha steht, Jesus sagt, Jesus aber hatte Martha lieb. Und Maria ist auch gewachsen in ihrer Beziehung. Sie sitzt nicht nur zu den Füßen Jesu, sondern sie hat die Fähigkeit bekommen, ihre zärtliche Liebe zu Jesus auch auszudrücken. Das tut sie auch, indem sie das kostbare Öl nimmt, das Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Nase und seine Füße salbt und mit dem Haar trocknet und das ganze Haus duftet. Hier kommen auch die Gaben des Geistes ins Spiel. Auch sie sind gewachsen. Marias Handlung ist prophetisch. Sie weiß das noch nicht. Jesus bestätigt es aber öffentlich. Sie tut etwas Prophetisches, weil ihr Herz vor Jesus richtig steht. Jesus sagt öffentlich, was du getan hast, ist eine prophetische Tat. Du hast mich gesalbt für mein Begräbnis. Das ist der eine Aspekt. Und das andere, was Maria tut, das finde ich auch sehr schön, nämlich ihr zärtliches Herz, was sich ausdrückt in dem Wohlgeruch, findet ihre Entsprechung im Hohelied 1. Im Hohelied 1 wird nämlich von Jesus gesagt, dass er die kostbare Salbe ist und der Wohlgeruch, der Gott gefällt. Das ist so schön, das ist auch so ein schönes Bild. Ich will das nochmal lesen. Hohelied 1. Es riechen deine Salben köstlich, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe, darum lieben dich die Mädchen. Maria ist das Mädchen, die diesen Jesus liebt, der ein Wohlgeruch ist für ihre Seele und für ihr Herz. Zieh mich dir nach, wir wollen laufen, so wollen wir laufen. Der König führe mich in seine Kammern. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein über dich und wir preisen deine Liebe mehr als den Wein. Herzlich lieben sie dich. Der Wohlgeruch, der entsteht durch die Salbe von der Maria, ist gleichzeitig Gottes Wohlgeruch selber, der Leben verströmt und der sein zärtliches Herz offenbart. Das finde ich auch sehr schön. Also Maria tut etwas Prophetisches. Jesus bestätigt es öffentlich für den Tag des Begräbnisses und auch was den Charakter Gottes angeht. Ist auch sehr schön. Wenn du Jesus noch nicht kennst und dich wunderst über so eine zärtliche Liebe, die einmal die Maria hat oder die wir Frauen meinen, die man zu Gott haben kann, zu Jesus haben kann, so kann ich nur sagen, es ist etwas ganz Außergewöhnliches, aber Reines. Die Beziehung zu Jesus, die zärtliche Liebe, die man erspüren kann, indem man in seine Gegenwart kommt, ist etwas ganz Außergewöhnliches, die aber erfahrbar ist. Dann habe ich mich gefragt, na Gott, wie siehst du mich denn manchmal abends? Was habe ich denn für einen Tag gehabt? Habe ich Maria-Tag gehabt, Martha-Tag gehabt? Und dann gehe ich in Gedanken so zurück und denke, wie Gott mich wohl gesehen hat. Und dann bin ich so ganz zufrieden mit dir, mit mir selber und denke, naja, es war wohl eher ein Maria-Tag als ein Martha-Tag. Zu ihren schlechteren Zeiten, nicht zu den besseren Zeiten. Und dann hat Gott mir aber ein bisschen seine Sicht gegeben, wie er mich aus dem Himmel sieht, wenn er runterguckt auf die Erde. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott Vater und Jesus zusammen im Himmel sind und sie gucken so auf die Erde runter und sehen da die kleine Raffi, wie sie so durch den Tag eiert. Und auf einmal ruft Gottvater Jesus, sagt, Jesus, komm mal schnell her, hast du das gesehen? Jesus kommt, sagt, ich sehe nichts. Ne? Doch, eben war es da, ein paar Sekunden. Ne? Ah, da ist es wieder, guck mal. Und dann guckt Jesus und dann sieht er sein eigenes Angesicht in Raffi. Und Gottvater sagt, gib tschack. Ne? 5 Minuten war Jesus zu sehen, weil wir sollen in das Bild Jesu verwandelt werden. Und so wie Jesus uns den Vater gezeigt hat, so sollen die Menschen durch uns Jesus Christus erkennen. Und wenn Gott dann ja mal 5 Minuten, 10 Minuten oder mal einen guten Tag Jesus Christus sieht, weil es ist wie auf dem Foto, Gott freut sich über seinen Sohn Jesus Christus, wenn er ihn sieht. Und dann sagt er nicht, ruft runter und sagt, gut gemacht, Raffi, sondern dann ruft der Heilige Geist, klasse gemacht, du bist der Beste, du schaffst das immer wieder. Ne? Und dann sagt er noch, morgen wird ein schwerer Tag für Raffi, es wird ein harter Brocken, aber Heiliger Geist, ne, da wird jemand hingeschickt. Ne? Morgen, der ist schwierig, der hat schlechte Laune, da muss Raffi durchhalten. Du tust ein gutes Werk, Heiliger Geist, du schaffst das. Ne? Und Lob und Ehre bekommt der Heilige Geist. Ne? Und Gott freut sich, wenn er Jesus durch uns sieht und Menschen in uns auch Jesus Christus sehen. Und das ist der Aspekt der Jüngerschaft. Die Aspekte der Früchte, die bringt Gott hervor durch den Heiligen Geist. Aber die Jüngerschaft, das Herz, wie wir im Nahen, das sind wir selber, wo Gott sich drüber freut und wo er in uns durch den Heiligen Geist sagt, geh ins Kämmerlein, ich will mich im Kämmerlein offenbaren. Das ist der Vater, Jesus Christus, dem wir uns nahen dürfen, im Namen Jesu. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wie es in 2. Korinther 12 steht, das dürfen wir haben hier auf der Erde. Ja, das war so ein bisschen die Sicht, die Gott hat, nämlich, dass er seinen Sohn Jesus sehen will. Dann habe ich eine letzte gefunden, eine letzte Jüngerin, wo wir so das Vollbild, so richtig saftig, pralle Trauben sehen, voll Weines, reif, kurz vor der Ernte. Und diese Schwester, die möchte ich mit euch noch angucken. Und diese Schwester finden wir in Lukas 2. In Lukas 2, das ist die Hanna. Hanna im Tempel. Ja, Lukas 2, 36, 37 und 37, bis 38 ist besser. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt, sie war nämlich 84. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu, zu derselben Stunde, und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, pries Gott, redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Hier in diesem kurzen Abschnitt finden wir viele Aspekte der Reife in Bezug auf Früchte, und in Bezug auf Jüngerschaft. Das wollen wir uns mal angucken. Und da möchte ich, dass unser Herz aufgeht, dass wir dahin wollen. Als erstes steht über Hanna, dass sie eine Prophetin war. Sie war gereift. Sie war an Jesus dran, an Gott, dem Gott Israels, dran geblieben. Und sie war eine Prophetin. Das heißt, sie hatte eine Berufung empfangen. Sie diente nicht nur, sondern sie hat eine Berufung von Gott empfangen. Das und das ist dein Dienst. Dadurch, dass der Heilige Geist das aufschreibt, dass sie eine Prophetin ist, bestätigt Gott es öffentlich in dieser Schrift, sie ist eine Prophetin. Das heißt, sie ist eine Frau, die vor Gott steht, hört, was Gott sagt und es weitergibt. Das ist die Berufung des Propheten. Hören und weitergeben. Sie war hochbetagt. Ich habe mal eine Predigt von Roman Siewert gehört und in dieser Predigt redet er von einer Umfrage, welche Menschen in der Gesellschaft am wenigsten angeguckt werden. Wisst ihr, wer das ist? Alte Mütterchen. Frauen um die 80. Sie werden am wenigsten angeguckt. Und Jesus Christus sagt heute Morgen, schaut Hanna an, sie ist 84. Schaut Hanna an und guckt, was für eine Herrlichkeit in ihr zu finden ist. Gott ist in den Schwachen mächtig. Sie war hochbetagt. Worin drücken sich denn die Früchte aus? Das erste war die Berufung. Sie weiß, was sie tut. Sie weiß, was sie für einen Auftrag von Gott hat. Sie ist gehorsam in diesem Beruf, in dieser Berufung. Sie weiß, was sie zu tun hat. Sie hat so eine Beziehung, dass sie Tag und Nacht dort ist, wo der Geist Gottes ist. Sie ist Tag und Nacht dort, wo die Gegenwart Gottes ist. Ihre Berufung soll sie ausfüllen, in diesem Falle abgesondert, ein abgesonderter Dienst mit Fasten und Beten. Die Leute, die in Jerusalem waren und zum Tempel gekommen sind, die haben da immer so eine alte Frau gesehen, die jeden Tag im Tempel war. Mehr haben die nicht gesehen. Die haben gesehen, wie sie ihre Lippen bewegt hat und gebetet hat. Aber Gott hat ihr Herz gesehen und was sie für einen Dienst und für eine Berufung hatte. Was sehen wir noch in ihrem Leben? Gott kann sie hinschicken, wo er will, und einsetzen, wo er will. Von ein bisschen weiter vorher steht nämlich von Zacharias, von Simeon, dass er auf Anraten des Geistes in den Tempel gegangen war. Auch Hanna war auf Anraten des Geistes in den Tempel gegangen. Wer hat schon mal so ein Anraten vom Heiligen Geist empfangen? Ich rate dir an, geh heute an die und die Stelle, weil da und da passiert das. Ist da schon mal jemand passiert? Beim letzten Frauenfrühstück habe ich so ein Anraten des Heiligen Geistes bekommen, aber ich habe es vermasselt. Einfach, weil ich noch zu ungeübt bin. Auf Anraten des Geistes in der Vorbereitung sollte ich nämlich etwas Bestimmtes aufschreiben. Das habe ich auch aufgeschrieben, aber ich sollte es auch sagen und ich habe es nicht gesagt. Das war nämlich Folgendes: Unter den Frauen, die zu Besuch waren beim letzten Frauenfrühstück, war eine Frau, die ein Gebetsanliegen hatte. Und dieses Gebetsanliegen, was sie hatte, sollte ich aufschreiben und auch von hier vorne sagen. Aufgeschrieben habe ich es, gesagt habe ich es nicht. Ich sollte nämlich sagen, dass es ganz doofe Krankheiten gibt manchmal, wo nur Gott was tun kann. Und das war, einmal hatte ich gesagt, kreisrunden Haarausfall, und einmal hatte ich gesagt, Neurodermitis. Und dann sollte ich noch sagen, eine ganz eklige Krankheit, die ganz viel Mundgeruch und komischen Belag im Mund hervorbringt. Aber das war mir so skurril, das habe ich nicht gesagt. Und dann haben wir hinterher noch für Nachbarinnen gebetet und saßen da. Und dann war diese eine Frau, die zu Besuch war, bat darum, für eine Bekannte zu beten, die diese Erkrankung im Mund hat. Und ich glaube, dass Gott etwas trotzdem in dem Leben dieser Nachbarin tun wollte. Und auf Anraten des Geistes sollte ich es auch sagen, habe ich aber nicht. Also muss man wachsen und auch sensibler werden für das Hören, was Gott eigentlich möchte. Manchmal möchte er das auch ganz genau sagen. Hanna hatte es gehört. Sie war im Tempel gewesen und sollte just zu dem Moment auf Anraten des Geistes sein, wo Jesus Christus auftaucht als Baby. Sie hatte so eine Beziehung zu Jesus Christus, zu dem Geist Gottes, dass sie Jesus erkannt hat, ob er nun erwachsen oder Baby ist. Es war völlig egal. Sie wusste, das ist der Heiland, das ist der Messias. Sie hat Jesus erkannt. Sie hat einen prophetischen Dienst und der drückt sich in dieser Situation so aus, dass sie zu Maria, zu Josef und zu den umstehenden Leuten von Jesus Christus redet und von der Zukunft Jerusalems. Beides redet sie prophetisch. Sie kann beides sehen. Obwohl Jesus noch nicht erwachsen ist, kann sie prophetisch sehen, was er tun wird und auch was mit Jerusalem passieren wird. Sie kann unterscheiden. Es steht dann nämlich: und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Nicht jeder, der in den Tempel gekommen ist, wollte das hören, was Gott für Pläne hat und wie, ja, wer Jesus Christus ist. Aber sie hat zu denen, die das hören wollten, hat sie geredet. Sie konnte das unterscheiden. Wir sehen hier bei Hanna ein Vollbild auch der Gaben des Geistes. Das finde ich ganz toll. Ja, das ist hier bei Hanna. Gott könnte in ihrem Leben viel tun. 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und mit ihren 84 Jahren wird deutlich, dass sie weder verbittert ist, dass sie nicht auf den Tod wartet, sondern das Leben sieht. Sie erwartet nicht den Tod. Im Alter kann Gott genauso zu ihr reden wie in ihrer Jugend, wo sie noch eine junge Frau war und eine junge Witwe war. Das finde ich so schön und dem will ich nach. möchte, dass Gott mich einsetzen kann, an Orte bringen kann und mit Menschen zusammenbringen kann, die Gott brauchen und die sich so nach Leben sehnen. Das ist das Vollbild bei Hannah. Und sie hat einen Dienst, der sehr ungesehen ist und wo wenige Menschen Einblick haben, was sie eigentlich tut. Aber für Gott war es so wertvoll, dass es in der Bibel niedergeschrieben ist, dass es uns ermutigt und wir Zutrauen bekommen, dass nicht die öffentlichen Dienste zählen, sondern das, was im Herzen ist und wo Gott wirklich durch seinen Heiligen Geist wirken kann. Sie ist in der Hall of Fame, diese Frau. Genauso Maria und Martha, alle sind sie drin, das finde ich so toll. Eine Zeit nach Heroldeck habe ich angefangen, die Könige zu lesen und es hat mich fasziniert. Es war, als ob ich in so einem Film drin bin. Und immer am Anfang, der Könige stand über dem bestimmten König und dieser König tat, was dem Herrn gefiel oder dieser König tat, was dem Herrn missfiel. Und ich habe dann so gedacht, oh Jesus, möchte ich auch. Meine Biografie, mein Grabstein oder sonst was, ich möchte in der Hall of Fame drin sein, von dir. Möchte bekannt sein bei dir und möchte die Frau sein, die dir nach ist, die am Weinstock dran geblieben ist und wo die Trauben reifen können, das wünsche ich mir so. Das Reifen und der Vorgang des Reifens geht am Dranbleiben an Jesus. An der zärtlichen Liebe von Maria kann man das sehen, dass die Beziehung nichts Automatisches ist, sondern dass das etwas sehr Persönliches ist. Ohne das geht es nicht, das ist die Jüngerschaft. Ja, das waren die Sachen. Und dabei bleibt es auch.